Die Zeit der Diplomatie ist sowas von vorbei. Wenn alle Frauen auch nur 3 Stunden lang nichts tun würden, würde alles zusammenbrechen.
Feminismus bedeutet für mich ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse und innerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse das Erkennen der Diskreditierung der Frau.
Frauen, junge Frauen, Mädchen brauchen starke Vorbilder, um dieses andere, sie zurückhaltende, sie abwertende zu überwinden.
Wie männlich dominiert ist unser Geschmack?
Ich würde mir wünschen, dass Männer verstehen, dass sie, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird, ihren Beitrag leisten müssen.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Und wie immer möchte ich zu Beginn meinen neuen SupporterInnen aus Steady danken. Danke Sophie und Martina. Danke auch an alle, die Große Töchter schon länger supporten. Dank euch kann es diesen Podcast weitergeben. Dank euch kann ich ihn überhaupt weiterhin produzieren. Und wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann könnt ihr Große Töchter auch supporten. Man kann den Podcast natürlich immer gratis hören und gratis abonnieren. Aber man kann auch freiwillig für ihn bezahlen und das ermöglicht mir eben, ihn weiterzumachen. Und das könnt ihr unter steadyhq.com/große-töchter-podcast. Der Link ist in den Shownotes. Und ihr bekommt dafür als Dankeschön auch ein Goodie. Ihr werdet Teil der Telegram-Gruppe von Große Töchter. Da können wir uns austauschen und ihr kriegt Einladungen zu den Stammtischen mit der Große Töchter-Community. Ich freue mich auf euch. In der heutigen Folge ist Nina Fuchs zu Gast. Nina Fuchs ist in den deutschsprachigen Medien aufgetaucht vor einigen Jahren, als sie über ihre eigene Geschichte erzählt hat, über ihre eigene Erfahrung mit K.O.-Tropfen, mit sexualisierter Gewalt und mit der Reaktion des Justizsystems und der Polizei danach. Und das ist eine allumfassend schlechte Erfahrung gewesen. Das wird sie in dieser Folge auch noch erzählen. Nina Fuchs hat dann in Folge auch den Verein Kein Opfer, K.O., gegründet, der sich zur Aufgabe gemacht hat, über K.O.-Tropfen aufzuklären. Und genau das macht sie auch heute bei Große Töchter. Wir haben uns nämlich über K.O.-Tropfen oder K.O.-Mittel unterhalten, über sexualisierte Gewalt im Allgemeinen, über MeToo und über eine Reihe anderer Dinge. Und ich wünsche euch viel Freude mit der heutigen Folge. Liebe Nina, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und irgendwie eine Leitung von München nach Wien gelegt hast zu mir heute. Ich beginne meine Folgen immer mit der Frage, wer bist du und was machst du? Und das will ich auch dich fragen. Magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen und den ZuhörerInnen sagen, wer du bist?
Ja, total gerne. Und erstmal danke für die Einladung. Habe mich sehr auf das Gespräch heute gefreut. Wir haben ja auch schon lange darüber geredet, dass wir das mal machen, und jetzt freue ich mich total, dass heute stattfindet. Mein Name ist Nina Fuchs. Du hast schon gesagt, ich bin aus München und ich habe Ende 2020 einen Verein ins Leben gerufen. Dieser Verein heißt Kein Opfer e.V. und beschäftigt sich primär mit den Themen, Schwerpunkten sexualisierte Gewalt, K.O.-Tropfen und Konsens. Und ja, dass ich diesen Verein ins Leben gerufen habe, hat mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Ich habe selbst sexualisierte Gewalt erlebt, ziemlich genau vor 11 Jahren. Mhm. Also eigentlich habe ich schon mein ganzes Leben lang sehr, sehr viel sexualisierte Gewalt erlebt, aber das war so ein sehr einschneidendes Erlebnis. Es waren K.O.-Tropfen im Spiel und es gab auch eine Anzeige. Und ich habe dann im Zuge dessen sehr, sehr negative Erfahrungen gemacht mit erst der Polizei und dann später auch noch mit der Justiz. Mhm. Und das war dann eigentlich für mich das Ausschlaggebende, zu sagen, ich möchte nicht in einem Land leben, wo Menschen, die Opfer von echt einer schweren Straftat werden, anstatt von den Institutionen des Staates Hilfe zu bekommen, eigentlich weiter geschädigt werden. Mhm. Weil ich eben auch erlebt habe, dass ich da nicht die Einzige bin, sondern dass das halt total Struktur hat. Und das ist einfach was, ich kann sehr schwer irgendwie damit umgehen, wenn ich den Status quo einfach scheiße finde. Und das ist eigentlich so meine Motivation gewesen, dann diesen Verein ins Leben zu rufen und gegen diese Missstände einfach zu kämpfen.
Du hast schon ein paar Mal das Wort K.O.-Tropfen gesagt und der Verein heißt ja kein Opfer, das ist abgekürzt auch K.O. Also in Anspielung auf die K.O.-Tropfen. Habe ich es richtig verstanden? Da wird es, glaube ich, ganz gut sein, wenn wir zuerst mal überhaupt die Frage klären, was K.O.-Tropfen denn sind.
Ja, also K.O.-Tropfen ist ein Sammelbegriff. Manchmal wird auch der Begriff K.O.-Mittel verwendet. Und im Grunde fällt da alles drunter, jegliche Substanz, jeder Stoff, der genutzt wird, um gezielt eine Person auszunocken, wehrlos zu machen, mit dem Hintergedanken, dass man eine Anschlussstraftat begeht. Und meistens ist es dann eine Vergewaltigung oder ein Raub, Ausrauben. Und das Tückische an K.O.-Tropfen, also so die klassischen K.O.-Tropfen, auch wenn in den Medien darüber gesprochen ist, ist meistens der Stoff GHB gemeint, der auch als Partydroge Liquid Ecstasy auch bekannt ist. Und es gibt noch einen anderen Stoff, der heißt GBL, das ist ein Industriestoff. Und dieser Stoff wirkt aber im Körper auch dann wie GHB. Und dieser Stoff, also GBL, ist zum Beispiel in Deutschland legal. Wow. Also das kannst du dir einfach im Internet bestellen. Und das ist schon mal ein Kritikpunkt, dass man wahnsinnig leicht an solche Stoffe halt herankommt. Natürlich kannst du aber auch Alkohol kann als K.O.-Mittel eingesetzt werden, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Person gezielt abfülle mit hartem Alkohol oder so. Oder auch sonstige Narkosemittel, Medikamente, Flüssignikotin, ja. Schlafmittel, alles Mögliche. Genau. Und gerade wenn es jetzt irgendwie um GHB oder GBL geht, ist die Nachweisbarkeit im Körper wahnsinnig kurz. Das heißt, in der Regel, bis die Person eigentlich mal checkt, was los war, kann man das halt im Körper schon gar nicht mehr nachweisen. Und das macht halt auch die Strafverfolgung natürlich sehr schwierig. Was das auch auslöst, sind ganz starke Erinnerungslücken, was auch total große Probleme dann bereitet bei einer eventuellen Täterbeschreibung oder bei irgendwie, wenn man die Tat beschreiben soll, weil man halt so gut wie nichts mehr weiß. Und
das ist ja grundsätzlich schon mal schwierig bei traumatischen Erfahrungen, dass Opfer oft irgendwie sehr lückenhafte Erinnerungen haben. Und wenn das dann natürlich dazu kommt, das kommt dann auch dazu. Also nicht nur die K.O.-Tropfen knocken einen aus, wie der Name schon sagt, und man erinnert sich nicht mehr, sondern es ist eine traumatisierende Erfahrung, die sowieso schon mal Erinnerungslücken mit sich bringen kann.
Total. Und es ist auch so, ich erlebe das ganz oft, dass wenn jetzt quasi diese Anschlussstraftat irgendwie verhindert wird, weil zum Beispiel FreundInnen dabei waren, die sich dann um die Person gekümmert haben, weil die irgendwie gecheckt haben, dass mit der was nicht stimmt. Und dann zum Beispiel irgendwie je nach Zustand die ins Krankenhaus gebracht haben oder mit der nach Hause sind oder so. Dann ist immer so, ach, ist ja nichts passiert, waren ja nur K.O.-Tropfen. Und das ist halt auch schon der Fehler, weil also zum einen ist es einfach das schon die Straftat. Es ist eine schwere Körperverletzung. Du darfst nicht einfach einer anderen Person Drogen verabreichen. Und also was halt, das weißt du ja auch, bei eben Traumaerfahrungen, das Problem ist ja diese Ohnmacht. Also, dass du quasi einer Situation ausgesetzt wirst, die du nie so wolltest und dir aber keine Wahl gelassen wird. Und das ist natürlich, dieses Trauma hast du auch natürlich bei den K.O.-Tropfen und gerade dann diese Erinnerungslücken, nicht zu wissen, was ist eigentlich in der Zeit passiert. Also das kann auch totale Traumafolgestörungen einfach hervorrufen, obwohl es ja nur K.O.-Tropfen waren.
Du machst jetzt Anführungszeichen mit den Händen, das sieht man natürlich im
Podcast nicht. Genau, das sieht man nicht.
Wie merkt man denn, dass man Opfer wurde, dass einem K.O.-Tropfen verabreicht wurden? Und kann es auch passieren, dass man das gar nicht merkt?
Ja, ich glaube, dass das super viele Fälle gibt von Menschen, die das bekommen haben und das nie wissen werden. Das Problem ist, dass die Wirkung sehr, sehr stark wie Alkoholwirkung eigentlich ist. Und ich aber mittlerweile nach irgendwie jahrelanger Beschäftigung mit dem Thema und auch vielen, vielen Gesprächen gemerkt habe, wenn eine Person mir erzählt, irgendwie war dieser Abend komisch. Und ich habe eigentlich gar nicht so viel getrunken, aber ich habe irgendwie totale Erinnerungslücken und ich habe so ein richtig komisches Bauchgefühl. Und diese Person aber regelmäßig feiern geht und nicht jedes Mal so eine Story erzählt, sondern für einen bestimmten Abend, dass ich eigentlich für mich daraus die Schlussfolgerung gezogen habe, wenn mir eine Person sowas erzählt, dass ich diesem Bauchgefühl einfach vertraue und da dann eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit sehe, dass es eben nicht nur Alkohol war. Und im Endeffekt gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen der Wirkweise von Alkohol und K.O.-Tropfen. Und zwar sind es rückwirkende Erinnerungslücken. Damit meine ich, dass du Erinnerungslücken hast über den Zeitraum, bevor du das bekommen hast.
Okay,
das heißt, mit Alkohol nicht geht.
Das heißt, ich betrinke mich im Club so und weiß aber danach nicht mehr, was davor passiert ist. Wie bin ich dorthin gekommen?
Richtig. Okay. Und das ist halt einfach, das passiert nicht. Wenn du irgendwie abends einfach saufen gehst, weißt du den Nachmittag. Also, das passiert da einfach nicht. Und das Problem ist aber, du vertraust ja erstmal eigentlich so deiner Erinnerung und deinem Gefühl. Also wenn du das Gefühl hattest, du warst irgendwie so ungefähr kurz vorm Koma, hast schon Tunnelblick, totale Lücken, dann denkst du einfach, ja, ich war halt so Hacke, besoffen. Das heißt, du brauchst eigentlich eine Person von außen, die dir schildert, dass du überhaupt nicht betrunken warst. Und ich hatte das große Glück, dass das in meinem Fall so war, weil auch ich war zu spät bei der Polizei, also da konnte nichts mehr nachgewiesen werden.
Was heißt zu spät?
Ab 12 Stunden ist es eigentlich schon fast unmöglich. Also es wird schon im Blut ab 6 Stunden schon kritisch. Urin ist ein bisschen länger, aber ab 12 Stunden hast du eigentlich kaum mehr eine Chance. Und bei mir waren es dann ungefähr so 14, dank der Polizei, die das auch noch mal massiv verzögert hat. Und ich hatte halt das große Glück, dass ich war an dem Abend halt mit einem Kumpel und seinen Freunden unterwegs. Und es war ein Donnerstagabend. Die mussten Freitag alle arbeiten, sind deswegen früher nach Hause.
Und es war eine Partysituation.
Es war ein Club. Genau, ein Club in München. Und ich habe mich gar nicht mehr dran erinnert an diese ganze Szene, wo wir alle schon mal heimgegangen sind zusammen. Also waren alle auf dem Heimweg und haben uns dann getrennt. Und dann habe ich irgendwie da noch beim Rauchen jemand kennengelernt, der quasi wieder zurück ist in diesen Club, wo ich gerade herkam. Und ich wollte halt nur nicht nach Hause. Ich hatte frei am nächsten Tag. Ich war irgendwie noch in Feierlaune und bin mit dem zurück. Und diese ganze Erinnerung hat mir komplett gefehlt. Und ich habe dann am nächsten Morgen den Kumpel gefragt, so, du sag mal, wann seid denn ihr eigentlich nach Hause? Und dann er so, wir? Du auch? sind da und da gegangen. Und dann war ich so, hä, was? Und der hat dann wirklich, das hat er auch bei der Polizei ausgesagt, dass ich maximal leicht angetrunken war. Ich konnte kerzengerade gehen, er hat mir noch hinterhergeschaut. Ich konnte mich ganz normal ausdrücken, reden, alle Funktionen on point. Und in meiner Erinnerung, also erstmal war es ganz weg und wo er das dann so erzählt hat, sind so verschwommene Bilder wiedergekommen.
Ah ja, spannend, ja.
Und das krasseste Beispiel eigentlich für diese rückwirkenden Erinnerungslücken war auch bei einer, die so einen Selbstversuch gemacht hat, eine Redakteurin fürs Fernsehen unter ärztlicher Aufsicht und so. Und die hatte zwar die K.O.-Tropfen da schon bekommen, aber es war noch relativ am Anfang. Und dann kamen da so zwei junge Frauen vorbei, die so, hey, was dreht ihr denn da? Und sie so, ja, es geht um K.O.-Tropfen. Und die eine so, oh, ich habe auch schon mal welche bekommen. Ja, kann ich ein Interview mit dir machen? Dann hat die da irgendwie Viertelstunde ein Interview mit der gemacht und hat so, ja, man hat schon gemerkt, dass sie jetzt nicht mehr nüchtern ist, aber sie konnte ohne Probleme dieses Interview führen. Am nächsten Tag haben die ihr ein Polaroid-Foto gezeigt von dieser Frau, die sie da interviewt hat, und sie hat behauptet, diese Person hat sie noch nie gesehen in ihrem Leben. Und das ist einfach was, das gibt's nicht mit Alkohol, weil wenn du noch in der Lage bist, das Interview zu führen, wirst du dich daran erinnern. Wenn du in so einem Zustand bist, dass du so massive Lücken hast, dann führst
dann
du halt
kannst du kein Interview mehr führen. Mehr. Ja.
Richtig. Und das ist so eigentlich der einzige Punkt, wo man so ganz klar den Beweis, sage ich mal, hat, dass es kein Alkohol allein gewesen sein kann. Und da brauchst du aber immer diese Perspektive von außen. Und um den großen Bogen jetzt wieder zu schließen, deswegen glaube ich, dass ganz viele Leute das erleben, diesen Spiegel von außen aber nicht haben und dann einfach ihrer Erinnerung vertrauen, dass sie halt einfach so Hacke waren, obwohl sie es in Wirklichkeit halt gar nicht waren und es einfach die K.O.-Tropfen waren.
Wie merkt man als Außenstehende, dass jemandem K.O.-Tropfen verabreicht wurden? Gibt es da so klare Erkennungszeichen?
Also was ganz klar funktioniert, ist, wenn ich irgendwie die Leute gut kennen und auch weiß, wie viel die vertragen und die dann halt für die Menge, die sie getrunken haben, eigentlich einen viel zu krassen Zustand haben. Also wenn ich irgendwie regelmäßig da mit der Clique irgendwie feiern gehe und ich weiß irgendwie, meine Freundin, die kann normal irgendwie locker 4-5 Bier trinken und auf einmal ist die beim zweiten Bier führt die sich so auf, als hätte die eine Flasche Schnaps getrunken, dann muss quasi sofort diese Alarmglocke im Kopf halt losgehen. Oh, das könnten K.O.-Tropfen sein. Und dann muss man halt sich wirklich um die Person auch kümmern und die auch schützen, weil wahrscheinlich gibt es dann eine Person, die halt auch Absichten hat und nur darauf wartet, wann kann ich die Person von der Gruppe entfernen.
Wie viele Menschen, also weiß man, wie viele Menschen davon betroffen sind? Also wie viele Anzeigen gibt es? Gibt es irgendeine Statistik, wo man sagen kann?
Nein.
Ja, ja.
Und das ist auch was ich sehr kritisiere, weil das für mich halt ein absolutes Zeichen dafür ist, dass das Thema nicht ernst genommen wird. Ich kann jetzt natürlich nicht über Österreich sprechen, aber in Deutschland gibt es keine wirkliche Statistik.
Gibt es in Österreich auch nicht.
Ja, überrascht mich.
Ja. Surprisingly, ja.
Also teilweise nehmen das, also nicht mal, dass eine Polizeistelle eine Statistik führt. Die besten Informationen kriegt man eher noch von Beratungsstellen, dass die ungefähr sagen können, wie viele Fälle sie so haben. Aber durch das, dass es eben nichts gibt, keine einheitliche Form irgendwie, dass man das festhält und daraus irgendwelche Statistiken erstellt und man eh einfach weiß, das Dunkelfeld ist riesig, kann man halt wirklich da nichts dazu sagen. Aber also ich habe damals, als mir das passiert ist, so diese Überlebensstrategie nach so einem Übergriff ist ja super individuell. Und bei mir war das so ein totaler Kampfmodus. Also ich war so voll in diesem so, von euch lasse ich mir nicht mein Leben versauen. Ich mache alles genauso wie vorher. Ich gehe nachts mit Kopfhörern durch den Park, weil das ist mein Leben, so, diese Einstellung. Und ich bin super offen mit der Geschichte umgegangen. Ich habe das allen Leuten in meinem Umfeld erzählt, so ein bisschen mit dem Hintergedanken, falls ich dann doch noch irgendwann zusammenbreche oder so, dann muss ich mich nicht mehr erklären, weil dann wissen ja schon alle Bescheid.
Ja.
So. Und weil ich da so offen damit umgegangen bin, habe ich auf einmal so viele Geschichten erfahren, aber so teilweise, dass Personen selber erlebt haben oder wirklich so um eine, maximal zwei Ecken, also nicht so, oh, ich habe da mal im Fernsehen was gesehen, sondern halt wirklich Geschichten, wo ich auch drauf vertrauen konnte, die stimmen, weil ich halt die Personen, die Personen irgendwie persönlich auch kannte, so. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist echt so verbreitet, das passiert so viel und auch ja, man denkt ja immer erstmal an diesen Party-Weggeh-Club-Kontext, aber wie oft es halt auch auf Privatpartys passiert, wie oft es teilweise sogar in Beziehungen passiert. Also so, klar kommt es super häufig natürlich in diesen öffentlichen Feierlocations vor, weil es da halt natürlich auch sehr einfach ist mit, es wird viel getrunken und sowas. Aber man darf halt nicht das so außer Acht lassen, ne, dass es eben in diesen anderen Kontexten genauso vorkommt.
Das wäre eben dann auch noch eine Frage gewesen, eigentlich gar nicht so sehr an dich, weil ich weiß, wenn es keine Statistiken gibt, kann man das auch nicht beantworten. Aber die Frage wäre halt auch, Entschuldigung, die Frage ist halt so, wer sind denn die Täter? Weil wir wissen ja so, wenn es um sexuelle Gewalt geht, ist es halt ganz selten irgendwie so der, weiß ich nicht, klischeehafte Vergewaltiger, der irgendwie aus dem Busch springt, so. Sondern das sind ja ganz oft die Ehemänner, die Ex-Männer, das sind oft Väter, Brüder, beste Freunde, so, ja. Und da passiert ja ganz viel im privaten Kontext. Und deshalb würde ich jetzt davon ausgehen, aber wie gesagt, das können wir wahrscheinlich nicht wissen, wenn wir keine Zahlen haben, dass das auch ganz oft Männer sind, die man kennt und dass das auch ganz oft im Privaten stattfindet.
Also ich glaube, dass das diese Statistiken, die wir haben jetzt zu sexualisierter Gewalt, wo es ja wirklich irgendwie mindestens 70% eben im eigenen Nahfeld stattfindet und eben Täter und Opfer sich kennen, das glaube ich nicht, dass das für K.O.-Tropfen zutrifft.
Okay.
Weil ich einfach glaube, dass gerade wenn es was diesen öffentlichen Party-Kontext angeht, es tatsächlich die fremden Täter sind.
Ja.
Aber, also, wie gesagt, es kommt auch häufig vor und ich glaube, gerade da ist es noch eine viel, viel krassere Dunkelziffer. Also ich habe halt auch echt schon Geschichten gehört, wo das halt dann so regelmäßig auch vorgekommen ist, aber die Person das einfach ganz, ganz lange auch einfach nicht gecheckt hat.
Genau, ja. Ja, ich kenne da auch ein paar Geschichten aus meinem Umfeld und das sind halt auch ein paar so Geschichten von Frauen, die so auf Dates gehen. Also so im Englischen wird das auch dann ganz auf das Date-Rape-Drug bezeichnet. Ja,
richtig.
Und dann sagen, ja, es war irgendwie ein netter Abend und wir haben dann irgendwie Lasagne gegessen und ein Glas Rotwein getrunken und mehr ist es. Ich war so betrunken von irgendwie so ein bisschen Rotwein und irgendwie kann ich mich nicht mehr erinnern, was danach passiert ist. Also ich kenne ganz viele solche Geschichten, wo ich mir denke, wo diese Frauen dann oft auch ganz so selber nicht genau wissen, was da jetzt irgendwie so passiert ist. Ja, das passiert, glaube ich,
also
sehr oft.
Ich merke das auch gerade bei solchen Geschichten, da kenne ich halt auch einige, dass dann da so ganz große Zweifel dann da sind bei der Person, weil einerseits spüren sie irgendwas war komisch und gleichzeitig hat man aber, glaube ich, so auch so eine innere Weigerung, das irgendwie sich einzugestehen, dass man Opfer von sowas wurde und man will es nicht so recht wahrhaben.
Ja.
Aber wenn ich so eine Geschichte höre, wie du das gerade gesagt hast, dann kann ich einfach sagen, 99%
ja.
am Tropfen.
Ja, ja.
Und deswegen war das auch so bitter. Ich habe ja vorher schon kurz erwähnt, dass meine Erfahrung mit der Polizei so negativ war. Und die war vor allem deshalb so negativ, weil mir ja überhaupt nicht geglaubt wurde. Und da wirklich wortwörtlich zu mir gesagt wurde, das mit den K.O.-Tropfen gibt es eigentlich gar nicht wirklich. Das wird nur von den Medien so aufgebauscht.
Das war 2013.
Ja.
Oder ja. Mhm. Also wollen wir vielleicht mal ganz kurz über diese Geschichte auch sprechen?
Ja.
Also du hast schon gesagt, du warst in einem Club feiern mit Freunden, Freundinnen. Und die sind dann heim und du bist dort geblieben. Was ist dann passiert? Oder woran kannst du dich noch erinnern?
Genau, also ich bin quasi auch schon mit heim und dann wieder zurück.
Ja.
Und habe dann noch so eine kurze Erinnerung, dass dieser Typ, mit dem ich da zurück bin, der mich auch nochmal Leuten und so vorgestellt hat. Und ich aber in Bezug auf diese Leute gar kein schlechtes Gefühl habe. Also ich hatte nie irgendwie ein Bauchgefühl, dass die irgendwas damit zu tun gehabt haben, mit den K.O.-Tropfen. Und dann habe ich einen total langen Blackout, also wirklich so wahrscheinlich 1,5 bis 2 Stunden, die mir fehlen. Und die ersten Erinnerungen, die super verschwommen sind, also echt so einzelne Bilder, sind dann echt schon quasi in der Mitte von der Vergewaltigung. Und das war dann gegenüber von diesen Clubs, da sind so mehrere, in der Münchner Innenstadt ist so ein Park und quasi in dem Gebüsch von dem Park setzt dann eben diese Erinnerung wieder ein und da waren dann eben zwei wildfremde Männer, die ich halt noch nie zuvor gesehen hatte in meinem Leben und der eine von denen hat mich quasi da dann gerade irgendwie vergewaltigt und ich gehe auch viel so in Schulklassen, ne, und spreche da auch über die Geschichte und ich sage dann zu denen immer so, ihr könnt euch das so vorstellen, als schläft man und wacht auf und ist dann in dieser Situation. Und das ist so eine Überforderung für das ganze System, weil man ja nichts checkt. Man weiß nicht, wer sind die, wie bin ich in die Situation gekommen, was läuft hier eigentlich ab? Und dann ist man natürlich auch durch diese K.O.-Tropfen, die man bekommen hat, ist man ja auch noch mehr handlungsunfähiger. Und dann, wie du vorher auch schon gesagt hast, ne, dieser Schockzustand, der da dann noch auch reinspielt, in so einer traumatisierenden Situation. Und bei mir war das tatsächlich dann auch so, dass da Leute hergekommen sind, die gefragt haben, ob alles okay ist. Und
während der Vergewaltigung?
Ja.
Wow, okay.
Und das hat ein paar Jahre gedauert, bis das bei mir so durchgesickert ist, dass das ja heißt eigentlich im Umkehrschluss, dass das von außen überhaupt nicht so aussah, als ob da alles okay ist. Weil, ich meine, du kennst unsere Kultur. Wenn jemand irgendwie intim ist, dann gehst du da nicht hin und
schaust nicht hin
die Leute
und
an.
Voll. Ja.
Also, dass du wirklich irgendwo hingehst, wo gerade welche, sage ich mal, Sex haben und du sprichst die an. Also, das macht man nicht. Das heißt, die müssen diesen Verdacht gehabt haben, dass das eben eine Vergewaltigung ist. Aber ich war so handlungsunfähig einfach, ich konnte denen das nicht sagen. Also ich konnte nicht sagen, dass nichts okay ist, dass ich nicht mal weiß, wer die sind. Und dann haben die halt die so beschwichtigt und weggeschickt. Und weil ich halt nichts gesagt habe, sind die dann gegangen. Und die Polizei hat natürlich keinen Zeugenaufruf oder sowas gemacht.
Wow.
Braucht man ja nicht, ne?
Ja.
Wenn man die Story nicht glaubt, ne, dann dementsprechend viel Elan steckt man halt auch in die Ermittlungen.
Kannst du dich erinnern, was danach war?
Also, so Stücke.
Ja.
Also ich weiß dann, dass irgendwie, also an das Ende kann ich mich da nicht mehr so erinnern. Ich weiß, dass irgendwie mein Handy weg war, das habe ich noch irgendwie gesucht und habe aber dann irgendwann so gemerkt, so das bringt alles nichts, weil ich auch sowieso im Tunnel einfach war und dann bin ich irgendwann dann einfach zur Tram und Richtung nach Hause gefahren und habe auch schon echt so geweint in der Tram und einfach gemerkt, so mir geht's total schlecht. Und habe aber eigentlich nicht, ich habe einfach nicht gecheckt, was los war. Und ich habe ja vorher auch schon gesagt, so ich habe eigentlich schon den Großteil meines Lebens einfach sexualisierte Gewalt erlebt. Und wenn du schon so oft in solchen Situationen irgendwie warst, wo irgendwie was stattgefunden hat, was du nicht wolltest, dann ist es wie so, du bist wie so das bisschen so gewöhnt. Mhm. Also so dieses Entsetzen oder dieses Gefühl ist da irgendwie gar nicht so da, aber irgendwie habe ich trotzdem gemerkt, irgendwie irgendwas ist anders und es ist irgendwie schlimmer. Mhm. Und auch diese Situation, dass es zwei Männer waren, das fand ich auch total schrecklich. Mhm. Und dann habe ich bei einer Freundin auch noch geklingelt, die aber halt um 4 Uhr morgens, Freitag in der Früh, dann das nicht gecheckt hat und nicht aufgemacht hat. Ja, und dann bin ich nach Hause, habe dann relativ kurz nur ein paar Stunden geschlafen und habe dann sofort halt versucht, eben diesen Kumpel irgendwie ans Telefon zu kriegen, um diesen Abend halt zu rekonstruieren, weil ich einfach die ganze Zeit gemerkt habe, da stimmt irgendwas nicht. Und in dem Gespräch ist es dann eigentlich rausgekommen, dass es K.O.-Tropfen gewesen sein müssen, einfach weil meine Realität und meine Erinnerung mit der echten Realität überhaupt nicht deckungsgleich war. Und dann war er auch eigentlich der Erste, der dann gesagt hat, das war eine Vergewaltigung, du musst zur Polizei.
Ja.
Und ich war halt so, auf gar keinen Fall.
Ja.
So, also ich wäre nie freiwillig zur Polizei.
Und ist er dann mit dir oder bist du alleine hin?
Der Kumpel ist der Schwager von meiner Schwester und der hat es dann in die Wege geleitet, dass ich zu meiner Schwester dann relativ schnell bin. Die hat damals ziemlich um die Ecke bei mir gewohnt, also so 5 Minuten fußläufig. Auch an den Weg zu ihr kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also ich habe auch noch an den folgenden Vormittag und so auch noch ganz viel Erinnerungslücken. Man ist auch anders als jetzt von einem Alkoholkater, finde ich, ist der nächste Tag. Man ist so wie so in Watte gepackt und gar nicht wirklich man selber. Das hat sich bei mir dann auch so geäußert, dass ich bei der Polizei meine Aussage blanko unterschrieben habe. Ein leeres Blatt.
Was heißt das genau? Oh, wow! Ja. Mhm.
Würde ich nie machen, wenn ich auch nur 10% zurechnungsfähig bin, so ungefähr. Würde ich ein leeres Blatt unterschreiben, wo dann danach eingefüllt werden kann, unfassbar, was man will.
Das ist krass, aber unfassbar, dass sie das machen. Überhaupt machen. Ja, ich bin total schockiert. Hätte ich mir nie gedacht. Okay, wow.
Ich war auch im Nachhinein richtig schockiert, aber in dem Moment, die haben gesagt, unterschreib da, ich habe unterschrieben. Und meine Schwester war auch eigentlich diejenige, die dann das mit der Polizei in die Wege geleitet hat. Einfach, weil sie rumtelefoniert hat und versucht hat, sich zu informieren, wie sie jetzt handeln soll. Und dann halt relativ schnell diese Info kam, also wenn es da wirklich um K.O.-Tropfen geht, dann ist Zeit total kritisch. Und ich meine, das ist meine Schwester, die kennt mich gut und lange und die weiß, dass ich eigentlich schon jemand bin, der kämpft, wenn irgendwo Missstände sind oder eine Ungerechtigkeit. Und sie wollte halt einfach nicht, dass ich dann irgendwie in ein paar Tagen wieder irgendwie bei Kräften bin und wieder ich bin und dann ist es zu spät und ich habe das dann irgendwie verpasst.
Ja.
So, und deswegen hat sie das dann so ein bisschen in die Hand genommen und ist dann auch mit mir dahin. durfte nicht mit in das Zimmer. In dem Zimmer war ein Beamter und eine Beamtin. Der Mann hat das ganze Gespräch geführt. Und es war eigentlich relativ schnell für mich irgendwie klar vom Gefühl her, dass er mir einfach nicht glaubt. Mhm. Und ich fand es auch so spannend, so rückblickend, also so dieses Thema Vergewaltigungsmythen, ne? Mhm. Du hast ja vorher das schon das eine angesprochen, so mit man denkt immer so, der fremde Mann, der dann im Park aus dem Busch springt, ja, bewaffnet, maskiert etc., totaler Mythos. Und ich habe auch das geglaubt. Also ja, ich habe auch irgendwie bis 2013 Situationen, die ganz, ganz klar eindeutig Vergewaltigungen, mhm, sind, nie so bezeichnet, mhm, weil die nicht diesem Mythos entsprochen, ja, haben und ich und es immer Situationen war, wo ich dann freiwillig jemand zum Beispiel mit zu mir nach Hause genommen,
ja,
habe.
Ja, ja, ja.
Und dann waren diese Schuldgefühle bei mir, mhm, so groß, dass ich irgendwie das ausgeschlossen habe, dass das jetzt eine Vergewaltigung ist.
Ja.
Und ich weiß nicht, wenn da nicht irgendwie dieser Kumpel und dann ja auch meine Schwester und dann die Anzeige und es hieß immer Vergewaltigung, Vergewaltigung, dann, mhm, habe ich es halt auch so genannt.
Ja, ja, ja.
Aber wenn das einfach so gelaufen wäre wie all die Male davor, mhm, hätte ich das, glaube ich, auch nicht als Vergewaltigung, ja, bezeichnet.
Und weißt du, ich glaube, so geht es ganz vielen Frauen, ja, Menschen allgemein, glaube ich, aber vor allem halt Frauen, weil, glaube ich, wir alle so im Kopf diese völlig klischeehafte Vorstellung noch haben und, mhm, dann auch teilweise aus Schutz vor der Erfahrung, mhm, selbst dann auch natürlich auch dann festhalten. So. Und ich kenne so viele Geschichten auch aus Beziehungen von Freundinnen, auch Freunden, wo ich einfach sagen muss, das war jetzt ganz klar eine Vergewaltigung durch deinen, mhm, Partner, weil du wolltest keinen Sex haben und er hatte, mhm, Sex mit dir. Mhm. Und dann, also das ist halt echt so eine ganz schwierige Erkenntnis, ja, weil
total,
es war ja nicht irgendwie, also auch ein Teil dieses Mythos ist ja auch, dass Vergewaltigung etwas ist, was mit irgendwie ganz viel körperlicher Gewalt und du wirst ziemlich irgendwie auf den Boden gedrückt,
richtig,
und festgehalten oder so, ja. Das ist ja ganz selten so. Ich sage nicht, dass es nie vorkommt, aber die meisten Vergewaltigungen passieren ja irgendwie anders, ne? Also das ist ja ganz, ja, oft, das sind ja ganz oft Menschen, die schon in einer Beziehung zueinander stehen, wo halt irgendwie vielleicht sehr viel Manipulation im Spiel ist oder wo halt irgendwie, ne, so. Und das ist, glaube ich, was sich ganz viele Menschen auch selber erzählen, so dass es gar keine Vergewaltigung sein kann, um irgendwie sich selbst zu schützen. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich hatte auch mal die Situation, da habe ich jemanden kennengelernt beim Weggehen. Mhm. Und der wollte dann mit mir nach Hause. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt so, nee, das möchte ich nicht, weil ich möchte keinen Sex. Mhm. Und dann hat der halt gesagt, ja, das ist völlig fein für mich. Wir brauchen auch keinen Sex haben. Dann habe ich gesagt, die Situation habe ich schon zigmal erlebt. Mhm. Die Person hat nie ihr Wort gehalten. Mhm. Ja, aber ich bin anders. Ja, das haben auch die anderen alle gesagt.
Ja.
Und dann nach irgendwie einer Stunde rumdiskutieren, war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich irgendwie so mich so schlecht gefühlt habe und dachte so, nur weil ich jetzt so schlechte Erfahrungen gemacht habe, glaube ich ihm jetzt nicht mehr. Mhm. Und das ist unfair.
Ja.
Und dann doch irgendwann eingewilligt habe und genau dieser Typ dann, während ich geschlafen habe, dann angefangen hat, Geschlechtsverkehr zu haben.
Wow, ja.
Und ich habe das dann irgendwie ein paar Tage später oder so einem Kumpel erzählt. Und dann guckt er mich an und sagt, ja, aber das war doch eine Vergewaltigung. Mhm. Und selbst nicht mal nach diesem Gespräch konnte ich das so labeln.
Ja, das verstehe ich, ja.
Und echt erst jetzt mit der ganzen Beschäftigung mit dem Thema, mit dem Verständnis zu den Mythen, mit dem Verständnis zu, wie man selber auch tickt mit, was du auch gesagt hast, mit irgendwie Selbstschutz und dass man das irgendwie nicht wahrhaben kann, weil es irgendwie zu schmerzhaft ist, mit auch dem ganzen Verständnis mit Schuldgefühle, Victim Blaming, all diese Sachen. Jetzt erst kann ich diese Sachen so labeln als das, was sie sind. Vergewaltigungen. Ja.
Und deshalb regt es mich dann auch immer so irrsinnig auf, wenn Leute nicht verstehen, wie lange es dauern kann, bis man sich äußert. Das ist ja bei diesen ganz bekannten MeToo-Fällen. Ja. Also, ich glaube, dass das auch oft irgendwie so ein Abarbeiten an prominenten Fällen ist, ohne sich sozusagen mit der Normalität von sexueller Gewalt, sexualisierter Gewalt auseinanderzusetzen. Also ich glaube, das ist auch etwas, was ganz oft ablenkt, ja, wenn wir dann irgendwie über Till Lindemann sprechen oder über irgendwie diese ganzen anderen 100.000 Fälle so. Ich finde es schon auch wichtig, dass wir das diskutieren, aber ich denke mir dann immer ganz oft so, dann werden halt einzelne Männer so als absolute Monster irgendwie dargestellt und die sind dann auch sehr praktisch, um sich abzugrenzen und zu sagen, es hat mit mir nichts zu tun. So. Mhm. Das ist das Problem, das ich sehe dabei, aber ich finde es trotzdem total wichtig. Und was da immer wieder auffällt, ist, dass dann Leute sagen, hey, aber naja, warum sagt sie das jetzt? Ja, das war irgendwie vor 10 Jahren. Ja, das ist ja nicht glaubwürdig. Und ich denke mir so, ja, Alter, weil das manchmal 10 Jahre dauert, bis du verstehst, was passiert ist. Und weil du manchmal auch die Geschichten von anderen Personen hören musst, um das gespiegelt zu sehen und zu verstehen. Mhm. Also, weil wenn man es bei anderen Leuten hört, weiß man dann oft, also bei anderen Leuten versteht man dann, das war eine Vergewaltigung, ja, weil es natürlich nicht okay ist, was da passiert ist, aber wenn es einem selbst passiert, versteht man es ja auch oft nicht aus Selbstschutz. Ja? Das heißt, es ist ganz oft auch, glaube ich, diese Spiegelung, wenn man diese Geschichten dann hört in der Öffentlichkeit, dass man versteht, was eigentlich passiert ist. Ja?
Dazu kommt noch, dass ja wirklich manche auch tatsächlich keine Erinnerung haben. Also das ist wie gelöscht.
Ja.
Und dann erst, also gerade oft auch bei welchen, wo das zum Beispiel auch in einem jungen Alter passiert, irgendwie in der Kindheit oder Jugend, dass das wirklich teilweise über Jahrzehnte nicht in deiner Erinnerung ist. Mhm. Also es ist so, als wäre das nie passiert. Und dann kommt irgendwann ein krasser Auslöser. Kann irgendwie nur sein, dass man einen Film guckt, wo so eine Szene vorkommt. Oder eben, wie du gerade gesagt hast, man hört die Geschichte von einer anderen Person und auf einmal triggert das diese ganze Erinnerung und es kommt hoch, was so lange nicht existent war, einfach aus einem Selbstschutzmechanismus von dem Körper heraus, weil die Wahrheit würde dich halt einfach kaputt machen, das würde deine Psyche nicht ertragen und das spielt ja auch noch mit rein. Also du hast quasi diese zwei Baustellen.
Ja,
Das ist einmal, ist es eine Verständnisfrage und eine sich eingestehen Frage. Und dann aber kann es halt wirklich sein, dass dein Körper einfach eine Erinnerung verhindert.
Dass es weg ist. Ja, voll.
Und deswegen, also ich reg mich da immer genauso wie du darüber auf, wenn diese bescheuerte Frage, so als ob das irgendwas mit der Glaubwürdigkeit zu tun hätte, was einfach nicht der Fall ist. Und das, was du gerade auch noch angesprochen hast mit, dann werden diese Täter als so Monster quasi dargestellt, ist ja ein weiterer Mythos.
Ja, genau. Ja.
Dass eben das gerne auch in den Medien und so auch so präsentiert wird, dass es wie so Psychopathen, Monster, das sind ja gar keine echten Menschen. Und daraus passiert dann nämlich, dass wenn dann zum Beispiel eine Frau irgendwie sagt, der Arbeitskollege hat mich irgendwie begrapscht oder sogar vergewaltigt, dass dann sowas kommt zu, aber der ist doch verheiratet und hat Kinder.
Und total nett.
So.
Ja.
Ja. Und?
Ja.
Also so dieses, dass man das einfach prinzipiell einem normalen Menschen nicht zutraut. Und aber die Statistik beweist uns nämlich genau das Gegenteil. Wenn wir wissen, mindestens 70% findet im eigenen Umfeld statt. Ja, die meisten Menschen im Durchschnitt im eigenen Umfeld sind normale Menschen. So. Das sind nicht alle psychopathische Monster.
Und das sind auch nicht alle Milliardäre und Superstars und die halt irgendwie sich irgendwie so ein System um sich rum aufbauen. Ja, was natürlich manche dieser Leute machen, aber das sind die Ausnahmefälle, ja.
Ja, und es ist halt einfach, wenn man auch da sich irgendwie die Statistiken anguckt, tatsächlich, wenn du die größte Tätergruppe anschaust, gibt es eigentlich nur ein einziges Merkmal, das alle vereint, und das ist das männliche Geschlecht.
Mhm. Auch bei männlichen Opfern in aller Regel sind Männer.
Sind es auch meistens Männer, ist richtig. Ja. Und wenn du die größte Opfergruppe anguckst, ist der einzige gemeinsame Nenner das weibliche Geschlecht. Mhm. Und das ist auch was mich wahnsinnig stört, dass das nie thematisiert wird, sondern es wird immer versucht, irgendein Merkmal da reinzubringen, was quasi angeblich diese Gruppe beschreibt. Ein Klassiker ist Flüchtlinge. Mm. Am besten noch mit irgendwie einem arabischen Background. Mm. Das sind die bösen Vergewaltiger. Mm. So, nee, die sind auch nicht mehr Vergewaltiger als irgendwelche weißen deutschen Männern. Mm. Also, weil einfach Religion, Herkunft, Hautfarbe, Alter, sozialer Status, alles ist irrelevant tatsächlich. Mhm. Und gerade jetzt, was irgendwie sozialer Status angeht, ist es nämlich tatsächlich sogar so, dass je mehr Geld und je mehr Bildung da ist, es einfach oft nur viel perfider wird und viel klüger im Verstecken.
Ja, genau. Das sieht man auch bei der häuslichen Gewalt, die auch ganz oft sexuelle Gewalt
absolut.
Ist. Die auch
absolut.
In allen Schichten vorkommt.
Absolut.
Und ganz oft ist es dann, also das klingt jetzt so komisch, aber ganz oft ist es dann bei Frauen, die halt irgendwie Männer haben, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen oder die irgendwie vielleicht viel Geld haben und irgendwie angesehen sind in ihren sozialen Kreisen, auch noch viel schwieriger rauszukommen, ne? Weil sie sich dann mit jemandem sehr Mächtigen anlegen würden.
Richtig.
Das heißt aber nicht, dass es dort weniger passiert, weil man es nicht erfährt.
Richtig. Und ich habe auch eine Bekannte von mir, wo auch in der Partnerschaft Gewalt vorgekommen ist und die auch das angezeigt hat, und die Reaktion war dann, aber sie sind doch hier Steuerberaterin und er ist doch Anwalt, so als würde irgendwie das, dass sie irgendwie angesehene Jobs haben, das verhindern.
Völlig irre, ja.
Und ja, also das ist halt echt, da ist so viel Unwissen, so viel Mythen, die verbreitet sind. Mein Lieblingsmythos ist ja das mit den angeblich so häufigen Falschbeschuldigungen.
Ja.
Was einfach wirklich so schlimm ist, wie hartnäckig sich das hält und Fälscher nicht sein könnte einfach. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass die Gefahr für einen Mann, selbst Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden, ist höher als zu Unrecht einer Vergewaltigung beschuldigt zu werden. Mhm. So. Und wir haben ja bei sexualisierter Gewalt, in Deutschland haben wir ein Dunkelfeld von 85-90%. Und wenn du dieses Dunkelfeld noch mit einbeziehen würdest in die Falschbeschuldigungsstatistik, wären wir bei weit unter 1%. Mm. Also das ist so selten. Ich sage nicht, dass die Fälle nicht gibt, weil das nicht stimmt.
Ja,
die gibt es.
Ja, ja.
Aber ich finde, man muss ganz, ganz klar sehen, in welchem Ausmaß.
Ja.
Und deswegen auch ich persönlich, aber auch jetzt wir als Verein, wir haben uns einfach dazu entschieden, wir glauben Betroffenen, weil die Gefahr, dass wir einmal irgendwie einer Person zu Unrecht glauben, weil einfach die Geschichte eine Lüge ist, die ist so viel geringer, als dass wir halt Tätern glauben, die eigentlich Täter sind.
Ja,
so.
Ja, voll.
Einfach rein von den Zahlen, ja? Nicht mal, okay, ja, ihr seid halt selber Betroffene, ne? Dann stellt ihr euch auf die Seite und habt da so viel Empathie. Nein, ich orientiere mich an den Zahlen. Nur leider auch wirklich hochrangige Leute. Also es gibt da in Deutschland so einen Strafverteidiger, der super viel Bühne auch immer bekommt in den Medien. Das okay. ist der Alexander Stevens. Ich weiß nicht, ob dir der Name schon mal untergekommen ist. Nö. Und der rennt halt auch immer rum und behauptet, bis zu 50% sind Falschbeschuldigungen. Okay. Der hat Fernsehsendungen, der ist Dozent an der Richterakademie, der geht an Unis. Und ich denke mir halt so, ist dir eigentlich ansatzweise nur bewusst, was du damit für einen Schaden anrichtest für Betroffene. Weil was daraus entsteht, ist, dass einfach die Gesellschaft als Ganzes sich denkt, ja, das ist so eine 50-50-Chance, ob da jetzt eine lügt oder die Wahrheit sagt. Und genauso wird dir begegnet. Und deswegen auch nochmal mit dem Thema Schuldgefühle, ja. Natürlich hast du als Betroffene Schuldgefühle, wenn dir von außen auch immer eingeredet wird, dass es ja eh nicht klar ist, ob man dir glauben kann und dass ja da eh irgendwie dein Verhalten ja so eine große Rolle gespielt hat, weil du zu betrunken warst, zur falschen Zeit am falschen Ort, die falsche Kleidung getragen hast und. Ja, natürlich überträgt sich das auf dich selber, wenn du das von außen halt immer so überall mitkriegst in Bezug auf dich, aber ja auch in Bezug auf alle anderen. Ich meine, du musst ja nur mal gerade bei den prominenten Fällen, also das ist ja krass, ne, was da abgeht. Was Betroffene dann im Nachgang dafür für Erfahrungen machen.
Ja. Ich glaube allerdings, dieses, was hat sie angehabt, diese ganzen Victim-Blaming-Dinge, die du gerade jetzt angesprochen hast, so hätte sie mal lieber keinen kurzen Rock angehabt, wäre sie mal lieber nicht um diese Uhrzeit dort gewesen, hätte sie mal lieber nichts getrunken, wäre sie mal lieber, keine Ahnung was, ja. Das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit Selbstschutz von den Leuten, die das sagen, weil wenn ich mir jetzt denke, so, ja, die Susi, ja, ist ja selber schuld, weil die war irgendwie mitten in der Nacht alleine unterwegs und betrunken war sie auch noch und dann hatte sie einen Minirock an, ja. Mir würde das nicht passieren, weil ich bin um diese Uhrzeit nicht unterwegs und ich habe auch keinen Minirock an. Also es ist, glaube ich, auch so ein Stück weit, versucht man sich damit selbst zu schützen, indem man sagt, das eigene Verhalten kann sozusagen kontrollieren oder kann beeinflussen, ob ich jetzt Opfer werde oder nicht. Ja. Also ich glaube, es hat stark damit zu tun, mit dieser Kontrolle.
Besonders bei Frauen, also wenn dieses Victim-Blaming von Frauen kommt, ich habe da nämlich super lang drüber nachgedacht, weil mir das so wehgetan hat, immer wenn das halt von Frauen kam. Und dann habe ich da so viel drüber nachgedacht und bin im Grunde genau auf diese Erklärung gekommen, die du gerade geliefert hast. Das ist diese zutiefst menschliche Sehnsucht nach Sicherheit.
Ja, voll.
Und Kontrolle. Und wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass wir in einer Sicherheitsillusion leben.
Ja.
Weil es gibt nirgendwo Sicherheit. Also es kann einfach sein, wir beenden dieses Gespräch, ich gehe aus dem Haus und werde vom Auto überfahren und bin tot.
Ja.
Das kann jederzeit passieren, aber wenn du das die ganze Zeit vor Augen hast, kannst du dein Leben nicht mehr führen.
Voll.
Weil dich dieser Kontrollverlust und diese fehlende Sicherheit, die machen dich fertig.
Ja.
Und deswegen ist es, wenn man es von der Seite betrachtet, absolut nachvollziehbar und wirklich was ganz, ganz Menschliches, dieser verzweifelte Versuch, die Kontrolle zurückzugewinnen und sich zu sagen, wenn ich das und das nicht mache, mich so und so nicht verhalte, passiert mir das nicht.
Genau,
auch wenn es eine Selbstlüge ist. Aber wenn du es nicht durchschaust, dann hilft es dir halt erstmal. Und deswegen, glaube ich, ist es halt so wichtig, einfach diese ganze Aufklärung auch zu betreiben und darüber zu sprechen, dass man halt Dinge durchschaut. Und was mich halt auch so wahnsinnig stört, ist, dass gerade jetzt, wenn man die Institutionen anguckt, irgendwie bei Polizei, Justiz und eigentlich alle, die irgendwie mit Betroffenen in Berührung kommen, die sind nicht geschult. Die wissen nicht Bescheid über Traumata, über Traumareaktionen, Traumafolgestörungen, die wissen auch nichts über sexualisierte Gewalt, über Vergewaltigungsmythen, nichts. So, die können de facto nicht kompetent ihren Job machen, weil ihnen das ganze Fachwissen für ihren Job fehlt. Also eh schon eine Frechheit an sich, dass das überhaupt möglich ist, dass da Leute an Stellen arbeiten, die ganz offensichtlich nicht die Kompetenz dafür haben, weil ihnen die Bildung dafür fehlt.
Ja.
So, da ist schon mal der erste Fehler im System. Und der zweite und sehr fatale Fehler, der daraus entsteht, ist einfach dann für Betroffene so schädlich, weil nämlich dieses Nichtwissen sich immer darin äußert, dass das auf die Glaubwürdigkeit sich auswirkt.
Mhm.
Also zum Beispiel auch, wo du vorher gesagt hast, es ist total typisch, dass man in einer traumatisierenden Situation einem die Erinnerungen fehlen.
Mhm. Oder dass Sachen in falscher Reihenfolge erinnert werden.
Genau.
Also das Zeitgefühl ist auch komplett hinüber.
Genau. Dann, und,
ja.
Und ich habe, wir organisieren ja immer jedes Jahr so ein Community-Wochenende für Betroffene. Also im Moment sind vor allem betroffene Frauen, von sexualisierter Gewalt betroffene Frauen. Und wir organisieren da auch immer so ein Programm. Und letztes Jahr war zum Beispiel ein Programmpunkt, hat eine Psychologin so Psychoedukation quasi gemacht und das mal ganz krass aufgedröselt, was eigentlich im Gehirn passiert, wenn so ein Trauma stattfindet und welche Mechanismen nicht mehr funktionieren, was dann eben diese Erinnerung so krass beeinträchtigt. Und nur deshalb funktionieren auch so Trigger und Flashbacks, weil du diese Erinnerung nicht wie eine normale Erinnerung, wenn du die abspeicherst, hat es so Faktoren wie Ort und Zeit.
Genau. Mhm.
Da ist schon eine totale Störung, wenn ein Trauma passiert. Und deswegen schaffst du das auch nicht, wenn du dann zum Beispiel in einer Vernehmung sitzt mit der Polizei. Du kannst nicht stringent den Tathergang erzählen, weil das dein Hirn dir gar nicht möglich gemacht hat, dass du das stringent abspeicherst, wie eine normale Erinnerung, wie ein normales Erleben.
Mhm.
Und das ist dann eigentlich ist es ein Beweis eher dafür, dass die Person die Wahrheit sagt und wirklich traumatisiert ist.
Mhm.
Und interpretiert wird es aber genau wie das Gegenteil. Mhm. Die kann die Story nicht richtig erzählen, also glauben wir ihr nicht.
Ja.
Also du musst sie mal geben, wie fatale Auswirkungen es hat, ne? Dass die einfach ihre Sachen nicht wissen.
Wie war denn deine Erfahrung dann bei der Polizei? Also du hast schon gesagt, dir wurde ein leeres Blatt Papier hingelegt, das musstest du unterschreiben, das ist ja schon mal absurd. Ja, was ist sonst noch passiert?
Also für mich war tatsächlich das Schlimmste, dass mir nicht geglaubt wurde, weil ich, ich weiß auch nicht, ich bin ein sehr, sehr ehrlicher Mensch. Und das war einfach sehr, sehr traumatisierend, mir in der schlimmsten Notsituation meines Lebens Hilfe zu suchen bei einer Stelle, wo ich auch erwartet habe, dass ich Hilfe bekomme. Weil ich meine, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wir sind echt als Kinder immer so mit dem Slogan Polizei, dein Freund und
Freund
Helfer
aufgewachsen. Ja, genau. Ja,
ja und an diesen Freund und Helfer wollte ich mich wenden.
Und er hat nicht geholfen, und war kein Freund.
Richtig. Und es war null Empathie. Also es war wirklich so, es wurde komplett eigentlich ignoriert, was mir passiert ist. Und es war wahnsinnig traumatisierend, mehr als die Tat.
Wow, ja.
Und dann war die Story aber leider noch nicht zu Ende, weil ich hatte ja schon gesagt, K.O.-Tropfen konnten nicht mehr festgestellt werden, aber sie haben DNA-Spuren gesichert.
Das heißt, haben dich die dann ins Krankenhaus geschickt oder wie ist das?
Nee, in die Rechtsmedizin.
Okay. Mhm.
Also die sind dann mit mir zusammen in der Rechtsmedizin. Das war auch total fürchterlich, das Erlebnis.
Mhm.
Deswegen auch, weißt, wenn ich immer höre, so mit diesen Falschbeschuldigungen, ja, aus Rache, wo ich mir denke, denkt ihr wirklich, dass Frauen so dumm sind und ihnen nichts Besseres einfällt als eine Rache, wo sie sich total selber schaden?
Mhm.
Also niemand würde sich freiwillig so einem Prozedere unterziehen. Erst diese wahnsinnig unangenehme Befragung bei der Polizei. Also du hast ja kein Schutz mehr, keine Privatsphäre, du musst alles offenlegen und dann passiert das Ganze nochmal auf körperlicher Ebene, wo jeder Millimeter von deinem Körper untersucht wird, jede Körperöffnung und da null Empathie. Die Rechtsmedizinerin hat dann mit den PolizistInnen da so Witze nebenher gemacht und so, also es war einfach nur schrecklich und da haben sie eben die Proben genommen und haben dann eben DNA gesichert, aber es gab keinen Treffer in der Datenbank. Und dann, ziemlich genau 5 Jahre später, auf einmal gab es eben den Treffer, weil
das heißt, einen Täter, der DNA zugeordnet wurde.
Genau.
Ja.
Und dann wurde das quasi alles wieder aufgerollt und so. Das Verfahren war ja, nachdem es keinen Treffer gab, auch eingestellt worden, was ja auch logisch ist. Wen willst du ja anklagen, wenn niemand da ist?
Ja.
So, und dann war aber jemand da und sie haben es wieder eingestellt.
Wow.
Und das war halt dann so der Punkt. Das war dann so Anfang 2019, wo mir das dann mitgeteilt wurde, wir haben das eingestellt und zwar mit der Begründung, ich hätte ja Erinnerungslücken und man kann ja auch nicht wissen, ob ich nicht in der Tatnacht noch mit anderen Männern Geschlechtsverkehr hatte.
Wow.
Was auch immer das zur Sache tut. Weil die können ja nicht seine DNA verfälschen.
Nee, und du kannst mit 10 Männern Sex haben und trotzdem von einem 11. vergewaltigt werden und es ändert überhaupt nichts daran.
So, richtig.
Was?
Also,
was?
Also einvernehmlicher Sex ist ja hier legal.
Ja, das sollte so sein. Ja.
Ja. Und wenn das auch in dem Zeitraum mit den K.O.-Tropfen passiert ist, sind es einfach nur weitere Vergewaltigungen.
Ja.
So, ganz, ganz klare Sache. Ich habe keine Ahnung, was dieser Satz in der Begründung soll. Und vor allem auch mit diesen, die Begründung mit den Erinnerungslücken, wo ich mir dachte, also zum einen finde ich das super fahrlässig, weil das klingt so ein bisschen nach einem Freifahrtschein für TäterInnen. Opfer hat Erinnerungslücken, Fall wird eingestellt. Mhm. Ja, dann sorge ich dafür, dass mein Opfer Erinnerungslücken hat.
Ja.
Cool.
Ja.
Und zum Zweiten, wir hatten ja in Deutschland 2016 eine Sexualstrafrechtsänderung. Und dieser Paragraph, der quasi für mich damals gültig war, den gibt es quasi heute gar nicht mehr. Der hieß sexueller Missbrauch einer widerstandsunfähigen Person. Und wenn sie begründet mit Erinnerungslücken, dann ist er eigentlich, bestätigt sie ja, dass ich nicht widerstandsfähig war und nicht zurechnungsfähig. Weil wenn man das ist, hat man keine Erinnerungslücken. Und dass die sexuelle Handlung stattgefunden hat, war ja schon durch sein DNA, durch sein Sperma in meiner Vagina ja bewiesen.
Ja.
Und wie man dann mit so starken Indizien dann trotzdem einfach einstellen kann, das war für mich nach dieser Erfahrung bei der Polizei einfach so schlimm. Ich habe mich so ohnmächtig gefühlt. Und für mich ist Ohnmacht das schlimmste Gefühl, das es gibt. Das kann ich echt so sagen. Ich bin nicht jetzt irgendwie so eine ängstliche Person. Ich habe nicht so ein Thema mit Ängsten oder so. Aber Ohnmacht ist ganz, ganz unerträglich für mich. Und ich musste irgendwie einen Weg daraus finden. Und habe dann, also ich hatte vorher schon so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit auch gemacht. Einfach, weil ich das Gefühl hatte, es gibt so viel fehlendes Wissen zum Thema K.O.-Tropfen. Da muss irgendwie mehr Aufklärung her. Ich hatte auch ein ganz starkes Bedürfnis, darüber zu sprechen, wie ungerecht und scheiße ich mich von der Polizei behandelt gefühlt habe. Und hatte dadurch dann quasi schon so ein bisschen Kontakte auch zu Leuten so aus der Medienbranche. Und bin dann mit der Geschichte quasi zu diesen Leuten und habe eine Online-Petition auch dann gestartet, einfach nur, um was zu tun und aus der Ohnmacht rauszukommen. Und dann ist es eigentlich, also die Petition, die wurde riesig, die hat über 100.000.
Was hat die gefordert?
Die hat gefordert, dass diese Einstellung quasi rückgängig gemacht wird.
Also die Anstellung deines Falls, ja.
Genau, dann 2019, ne, von wo ich gerade erzählt habe, wie auch die Begründung war von der Staatsanwältin. Und da hat dann mein Anwalt natürlich sofort Beschwerde eingelegt. Und die Petition hat quasi gefordert, dass dieser Beschwerde stattgegeben wird und war gerichtet an die Generalstaatsanwaltschaft, was quasi so die Ebene über der Staatsanwaltschaft ist. Mhm. So, und habe das da quasi an die gerichtet, dass dieser Beschwerde stattgegeben wird. Mhm. Und im Endeffekt haben sie es dann eigentlich ganz klug einfach nur so lange rausgezögert, bis das Medieninteresse verschwunden war und haben es dann wieder eingestellt.
Wow.
Und ich bin letztendlich alle Instanzen durchlaufen, die man durchlaufen kann, wenn einem quasi ein Prozess verweigert wird. Das war immer das, worum ich quasi gekämpft habe. Ich gesagt habe, ich bin Bürgerin dieses Landes, ich habe ein Recht auf einen fairen Prozess. Und dieses Recht wird mir genommen. Ich meine, ich habe nie irgendwas von der Verurteilung oder so geredet. Ich weiß, dass das alles irgendwie komplex und schwierig ist, wirklich dann auch jemanden zu verurteilen, gerade mit irgendwie Aussage gegen Aussage etc. pp. Aber was ich halt so schlimm fand, ist, dass man es nicht mal probiert. Also, dass man schon jede Chance von vornherein mir wegnimmt, indem man einfach, ja, keinen Prozess zulässt. Mhm. Und aktuell ist jetzt mein Fall vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
Wow, das ist immer noch am Laufen.
Das ist immer noch am Laufen.
Ist ja völlig irre, ja. Okay, wow.
Ich warte auch schon fast 3 Jahre, ne, von Straßburg auf eine Reaktion. Laut meinem Anwalt sind die Chancen auch eh null, dass da irgendwas passiert. Und der Witz ist ja, ne, das ist ja immer so lustig, dass die Leute dann denken, wenn ich dann in Straßburg gewinne, dann gibt es den Prozess. Nee, nee, nee. Dieser Zug ist längst abgefahren, weil nämlich weder das Bundesverfassungsgericht noch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte können die Staatsanwaltschaft zwingen, ein Verfahren, also einen Prozess zu führen. Das heißt, wenn ich gewinne in Straßburg, heißt es, okay, du hattest recht, die Staatsanwaltschaft hat einen Fehler gemacht, das hat keine Konsequenzen für die Staatsanwaltschaft und dir geben wir jetzt Geld als Entschädigung.
Wow. Das heißt, es kann gar kein Prozess mehr stattfinden.
Nee. Das
wow.
Ab dem Oberlandesgericht, das war die Stufe vorm Bundesverfassungsgericht, da, wenn es da nicht klappt, dann ist es durch. Und ich habe also dieser juristische Kampf mit Bundesverfassungsgericht, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, hat bisher 22.000 Euro gekostet, die ich glücklicherweise nicht selber zahlen musste, weil die hätte ich auch gar nicht selber zahlen können.
Ja.
Ich habe da mehrere Crowdfundings gemacht, wo mich unfassbar viele, größtenteils wirklich fremde Menschen krass unterstützt haben. Das waren auch so die Teile meiner Reise, die mega schön waren und sehr berührend, einfach so viel Unterstützung und Rückhalt zu bekommen von offensichtlich ganz, ganz vielen Menschen, die mich nicht kennen und trotzdem irgendwie mir glauben und auf meiner Seite stehen und mir irgendwie vertrauen, dass ich die Wahrheit sage. Das hat schon viel auch wieder so ein bisschen so ein Gegengewicht gemacht zu diesen negativen Erfahrungen eben bei Polizei und Justiz und so. Und waren oft auch dann sehr, sehr rührende und schöne Momente. Aber ich fand auch ehrlich gesagt nicht, dass ich diejenige sein muss, die dafür das Geld zahlt, weil ich bin eigentlich die Geschädigte. Und ich wollte das jetzt einfach nochmal anbringen, um nochmal diesen Punkt auch zu machen, wie krass opferfeindlich dieses System ist. Also, dass dir wirklich, wenn du irgendwie für dein Recht kämpfen willst, nur Steine in den Weg gelegt werden. Und das mit der Kohle ist nur ein Riesenstein davon.
Ja.
Und stell dir vor, ich hätte nicht diese erfolgreiche Petition gehabt, ich hätte dadurch nicht das ganze Medieninteresse und diese Öffentlichkeitswirksamkeit und diese Bekanntheit gehabt, dann hätte auch niemand für meine Crowdfundings was gegeben und ich hätte das einfach nie machen können.
Woher nimmst du denn die Kraft? Also das kostet ja unfassbar viel Kraft und Mut, dass du das alles bis letzt einfach durchgezogen hast. Also ich werde vom Zuhören schon verzweifelt. Ja? Also wie machst du das?
Ich ertrage die Ungerechtigkeit einfach noch weniger.
Ja, das verstehe ich. Ja.
Also das wäre noch schlimmer für mich. Mhm. Und gerade auch, wo ich dann so nach und nach immer mehr verstanden habe, dass das nicht irgendwie ein trauriges Einzelschicksal ist, meine Geschichte, wo halt mal blöderweise alles so ungefähr schiefgelaufen ist, sondern dass das halt der Standard ist und dass die Geschichten, wo mal was gut läuft, die absoluten Ausnahmen sind, hat sich irgendwie auch dieser juristische Kampf mit meinem persönlichen Fall eigentlich immer mehr und mehr so in die Richtung bewegt, dass ich es gar nicht mehr für mich mache. Mhm. Weil, also, wie gesagt, die Gewinnchancen, die sind ja eh irgendwie wohl bei null und dann die ganze Kohle da rauspulvern, auch wenn es die Kohle von anderen Menschen ist, ja. Aber mir war das einfach so wichtig, ich hätte irgendwie da nicht mehr in den Spiegel schauen können, wenn ich das jetzt so aus Bequemlichkeit hätte sein lassen. Und das ist auch jetzt so mit meiner ganzen Arbeit und ich war letztes Jahr auch irgendwie in der Burnout-Klinik und so und ich weiß, dass du auch sehr vertraut bist mit dem Thema und früher dachte ich immer, nur die Leute können Burnout kriegen, die kein Leben haben und die Workaholics sind und so und mittlerweile weiß ich, dass eigentlich die Leute am meisten Burnout gefährdet sind, die für eine Sache brennen. Und das ist auch kein Zufall, dass es beides mal dasselbe Wort ist. So. Und das ist, ich meine, das weißt du selber, wenn man sich Vollzeit mit der Arbeit eigentlich mit krass schlimmen Problemthemen beschäftigt. Mhm. Wie kräftezehrend es ist, wie oft einen das runterzieht und dass man schon manchmal so den Gedanken hat, irgendwie so das alles so sein zu lassen und ein unbeschwerteres Leben zu haben, sich mit unbeschwerteren, leichteren Dingen zu beschäftigen. Und gleichzeitig weiß ich aber, ich könnte halt nie wieder in den Spiegel schauen, wenn ich das mache. Und was mir halt wahnsinnig viel Kraft gibt, ist die Vernetzung mit anderen. Mhm. Also auch jetzt allein, dass wir dieses Gespräch halt hier führen, dass ich irgendwie das spüre, so, wir haben da irgendwie eine gemeinsame Ebene, wir haben eine Verbindung, wir haben ganz viel gegenseitiges Verständnis, weil wir genau wissen, wovon die andere spricht.
Ja.
Allein diese Verbundenheit, ich spüre das halt richtig so körperlich, dass mir das total Energie gibt. Und ich bin seit 5 Uhr wach. Wir haben vorhin kurz geredet, dass wir beide irgendwie gerade eine super stressige Zeit haben und eigentlich beide total durch sind. Und trotzdem irgendwie jetzt gerade im Moment bin ich so richtig, irgendwie fühle ich mich so voller Energie und gut und einfach nur durch dieses Gefühl, wir haben da diese Verbindung und wir sind nicht allein.
Ja, voll, ja.
Und wir können uns irgendwie zusammentun und gemeinsam irgendwie diesen Kampf kämpfen. Und diese Verbundenheit damit mit anderen Menschen und vor allem auch mit anderen Frauen, das ist, glaube ich, meine allergrößte Kraftquelle.
Ja, das kann ich alles sehr, sehr gut nachvollziehen, ja. Aber trotzdem, es ist unfassbar stark, was du da irgendwie an Weges schon hinter dich gelegt hast. Also ich finde es unfassbar beeindruckend. Ja. Ich weiß nicht, ob du dir oft genug auf die Schulter klopfst selber. Wahrscheinlich nicht. So meine Stärke. Ja, das habe ich mir gedacht.
Ja, weil du es wahrscheinlich von dir selber kennst.
Ja. Aber ich habe auch jetzt nicht einen 11-jährigen juristischen Kampf hinter mir. Also das ist ja nochmal was anderes. Ja. Also es ist schon Wahnsinn, ja.
Ja, du, wir haben irgendwie alle unsere Kämpfe und ich könnte dir jetzt auch noch eine Stunde lang Geschichten erzählen, wo meine Geschichte der Kindergeburtstag im Vergleich ist, ja. Und hart ist es einfach für uns alle. Und ich glaube, das ist auch Teil unserer Sozialisierung als Frau, dass stolz auf sich selbst sein nicht zu dem gehört, was wir beigebracht bekommen haben.
Ja, ich rede noch, also ja, stolz sowieso schon mal nicht, aber überhaupt mal zu sehen, was man überhaupt alles trägt die ganze Zeit und schon geschafft hat und so. Schon überhaupt mal das im Blick zu haben, ist manchmal schwierig, finde ich.
Voll. Ja. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal eine Zeit lang so eine systemische Beraterin, bei der ich so Coaching-Termine hatte. Und dann hat die mich mal aufschreiben lassen, alles, was ich irgendwie in dem Jahr davor geschafft habe.
Ja, ja, das kenne ich, ja.
Und es war eine ewig lange Liste. Und dann hat sie gesagt, hör mir mal zu, ich lese dir das jetzt vor. Und obwohl ich das dann mit meinen eigenen Ohren gehört habe, ich konnte es nicht fühlen.
Ja, ich kenne
das so gut. Obwohl es schwarz auf weiß war, ja. Und es hat mich dann so traurig gemacht, weil ich mir dachte, es ist doch schwarz auf weiß da. Du hast doch auch ein Gehirn, du einen Verstand, du verstehst es doch. Wieso fühlst du es nicht?
Bei mir kommt dann immer so schnell so ein, aber was ist das schon? Ja, ach, bitte. So. Also mich hat das, was du gerade erzählt hast, total erinnert an meine erste Therapeutin, die hat auch so eine Liste mit mir geschrieben, so, weil ich dann gesagt habe, ich habe in meinem Leben überhaupt noch nichts auf die Reihe gekriegt und so. Und die hat dann so, ja, schau mal, du hast irgendwie vor einem Jahr deinen Studienabschluss mit Auszeichnung geschafft und dann hast du das gemacht und dann hast du das gemacht und dann hast du das gemacht. Und ich so, bitte, was ist das schon? Ja, so. Also man macht das dann auch irgendwie klein und ja, deshalb ist es, glaube ich, auch manchmal wichtig, dass man das von außen hört, so auch von anderen Frauen.
Voll. Und das ist, glaube ich, auch so irgendwie Teil von dieser Verbundenheit und dieses gemeinsamen Kämpfens auch wirklich so, das so ein bisschen zu ersetzen, was man selber halt nicht schafft.
Voll. Ja, total. Ja.
Und da einfach irgendwie solche Sachen immer wieder auch dann zu bekräftigen, ja, bis es hoffentlich irgendwann mal durchsickert und man es selber auch fühlt.
Das ist Teil der revolutionären Kraft von Schwesternschaft oder von Community im Allgemeinen, finde ich so.
Voll. Ja. Also das ist irgendwie, es ist so eine Stärkung einfach und auch so ein Stück weit auch so eine Heilung auch von irgendwie Wunden, die man hat und eben so die oft vielleicht fehlende Selbstliebe oder die Anerkennung und Großzügigkeit sich selbst gegenüber, die dann oft so fehlt und man ist oft so hart für sich und hat so unfassbar hohe Ansprüche.
Ja, total.
Daran kann man eigentlich nur scheitern, wenn man mal ehrlich ist. Und dass man da irgendwie die anderen das ein bisschen kompensieren.
Ja, ja, voll. Ich würde jetzt gerne noch ein paar Fragen zu deinem Verein stellen, bevor wir dann, weil wir sprechen schon so lange und ich wollte unbedingt noch über deinen Verein sprechen. Und zwar wollte ich dir die Frage stellen, weil du eben auch schon gesagt hast, dass das System sozusagen gegen Opfer arbeitet, welche Forderungen ihr dann habt, in die verschiedensten Bereiche sozusagen. Was sind so die wichtigsten Forderungen? Das wollt ihr erreichen. Ja, warum gibt es euch so?
Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen utopisch und hochgegriffen, aber mein Ziel ist tatsächlich und unser Ziel als Verein, wirklich die Gesellschaft zu verändern, einen Beitrag zu einem gesellschaftlichen Wandel zu leisten. Wir haben also diese Vision von einer Welt ohne sexualisierte Gewalt und Gewalt durch K.O.-Tropfen. Und ich glaube, so was uns auch so ein bisschen unterscheidet von anderen Organisationen in dem Bereich ist, dass wir wirklich versuchen, dieses Thema so ganzheitlich anzugucken. Also wirklich zu schauen, welche Ebenen sind alle relevant und wo sind die ganzen Stellschräubchen, an denen man drehen kann. Und daraus ergeben sich halt verschiedenste Pfeiler und Bereiche. Und ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil ist Prävention, weil je früher du ansetzt, desto nachhaltiger. Und deswegen sind Schulprojekte zum Beispiel halt was total Wichtiges. Da haben wir so Konsens-Workshops, die wir so bei sage ich mal, 13- bis 15-Jährigen in Schulen machen. Einfach, weil natürlich mein großer Wunsch ist, dass man die Leute irgendwie erreichen und beeinflussen kann, bevor sie entweder Opfer oder TäterInnen werden, weil die sitzen ja auch in den Schulklassen. Also geht immer in beide, also wenn du sowas machst, ist es immer quasi Opfer- und TäterInnenprävention.
Ja.
Und natürlich sind das auch die Menschen, die später mal unsere Gesellschaft prägen, wenn die mal erwachsen sind. So. Deswegen sehe ich da halt so diese große Nachhaltigkeit in der Prävention. Dann ist politische Arbeit total wichtig. Wir kämpfen ja auch ganz stark, dass dieser Konsensgrundsatz, das Ja heißt Ja ins ins Sexualstrafrecht kommt, haben jetzt ja auch einige Länder in Europa schon umgesetzt.
Ist gerade gescheitert in der EU, an unter anderem Deutschland, Frankreich, Italien, genau, ja. Sorry, dass ich bin ins Wort gefallen, ich wollte das nur als Nebensatz zu sagen.
Auch großer Schmerzpunkt.
Ja.
Danke an unseren total unfähigen Justizminister, der das mitverkackt hat. Es wäre einfach ein fucking Meilenstein gewesen, aber okay. Genau, also da diese politische Arbeit zu machen, dann einfach die Gesellschaft als Ganzes einfach durch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit aufzuklären. Vor allem auch erstmal ein Problembewusstsein zu schaffen, weil das ist, glaube ich, ganz häufig so, dass die Leute, die noch nie groß mit dem Thema in Berührung gekommen sind, einfach davon ausgehen, dass wir da gar nicht ein großes Problem haben. Und wenn ich denen dann irgendwie sage, also in Deutschland ist es so, dass wir einmal dieses riesengroße Dunkelfeld haben, dann der Großteil der angezeigten, also Hellfeldfälle, eingestellt wird, dann der mini-kleine Teil, der überhaupt vor Gericht landet, in der Regel in einem Freispruch endet. Und der mini-mini-mini-Teil, was eins von 100 ist, also eine Verurteilung auf 100 Vergewaltigungen, sind es dann in der Regel noch absolut lächerliche Strafen. So, und wenn du das dann mal sagst, dann auf einmal gehen die Münder auf. Und dann ist man auf einmal schockiert. Und was, Deutschland? So sicher, dass du nicht über Indien sprichst?
Ja.
So.
Ja, ja.
Und also da wirklich erstmal auch zu zeigen, Leute, wir haben hier ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und das muss raus aus dem Tabu, das muss Raum bekommen, das muss als solches auch gesamtgesellschaftlich angegangen werden. Also da ist auch ganz viel Arbeit. Und dann ist aber halt eben, das hatte ich vorher schon kurz erwähnt, mit unserem Community-Wochenende. Wir wollen natürlich auch für Betroffene auch irgendwie ein Angebot schaffen. Und ja, dadurch wird es ein sehr abwechslungsreiches, riesiges Arbeitsfeld.
Ja, weil du schon auch gerade von den Schulworkshops gesprochen hast. Ich gebe immer meinen Steady-SupporterInnen auch die Möglichkeit, dass sie Fragen stellen können an meine Gäste. Und da hat Daniela gefragt, wie man denn gerade bei jungen Mädchen auch den Spagat schafft zwischen Sensibilisieren und Angst machen. Also wie kann man sensibilisieren und gleichzeitig den Mädchen nicht irgendwie wahnsinnige Angst machen?
Also ich bin zum Beispiel große Freundin von Vendo. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Das ist so eine Selbstverteidigungs-
Nee, eine Selbstbehauptung.
Ah ja, okay.
Und das ist tatsächlich der feine Unterschied, weil bei Selbstverteidigung lernst du ja eigentlich so körperliche Sachen, wo, sind wir mal ehrlich, solltest du wirklich in so einer Überfallssituation sein, das safe nicht anwenden kannst.
Weil du wahrscheinlich erstarrst.
Du erstarrst und du hast es einmal geübt, so.
Ja, voll.
Aber bei diesem, also wenn du es quasi feministische Selbstbehauptung und was das quasi macht, ist, das versucht, dich innerlich zu stärken, deine Haltung zu stärken, was dir quasi in deinem ganzen Leben, deinem ganzen Alltag zugutekommt, weil du einfach anders durch dein Leben gehst. Und ich glaube, wenn man eine Kombination macht aus wir suchen Methoden wie zum Beispiel Vendo, um gerade Mädchen zu stärken, ihnen Selbstbewusstsein zu geben, ihnen Dinge zuzutrauen und aber auch eine gute Aufklärung. dann glaube ich, kann man das schon schaffen, dass die relativ gut gerüstet sind, ohne total ängstlich zu sein.
Ja.
Und ja, weil Angst ist ja im Endeffekt auch immer was Kontraproduktives.
Ja, ja. K.O.-Tropfen sind ja in den letzten Jahren so ein paar Mal medial sehr hoch, also das Thema ist medial ein paar Mal sehr hochgegangen. Einmal als, das war gleich vor 2 Jahren, da gab es ganz viele so Berichte, dass Frauen K.O.-Tropfen gespritzt wurden, also Needle Spiking wird das genannt, oft unbemerkt im Vorbeigehen, auch im Club, aber auch sonst in Situationen. Das ist irgendwie wieder ein bisschen untergegangen medial. Hört ihr solche Geschichten noch als Verein auch? Kommen da Leute zu euch damit?
Also ich muss sagen, dass das Thema tatsächlich deutlich präsenter war im Ausland, vor allem in Großbritannien. Das war das auch, glaube ich, worauf du anspielst,
genau,
vor 2-3 Jahren. Die haben ja da dann auch richtig so das Nachtleben ganz offen boykottiert und so, weil sie gesagt haben, wir fühlen uns nicht mehr sicher.
Ja.
Mir sind auch andere Fälle bekannt, irgendwie in Frankreich oder Belgien wurde sogar mal ein ganzes Festival abgebrochen, nachdem irgendwie 15 Fälle oder so da aufgetreten sind. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich aus Deutschland super wenig Fälle kenne. Also so ein paar aus Berlin. Aber also schon allein in München ist ganz, ganz wenig da irgendwie bekannt, auch jetzt von den Beratungsstellen. Und ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass, also meine Erfahrung ist, dass Deutschland immer so ein bisschen hinterher ist bei Entwicklungen, egal in welchen Bereichen. Und mich würde das nicht wundern, wenn wir irgendwie in 1-2 Jahren dann auf einmal das hier hochkocht.
Ja, total. Ja.
Und auch da wieder, ne, über Dunkelfeld wissen wir halt einfach nichts und können aber durchaus einfach, glaube ich, schon mit Recht die Vermutung anstellen, dass es da wahrscheinlich auch da sein wird.
Ja, voll. Was hältst du davon?
Ja. Genau, ich wollte noch kurz ergänzen.
Ja.
Diese Fälle in England, die wurden ja nicht durch die Betroffenen entdeckt, sondern diese Einstichstellen, die wurden ja im Krankenhaus entdeckt.
Was völlig irre ist.
Das ist so irre, dass das so offensichtlich und so häufig war, dass es dadurch erst rauskam. Und das heißt aber natürlich im Umkehrschluss, wenn du nie in einem Krankenhaus landest, entdeckt auch halt nie jemand deine Einstichstelle so ungefähr.
Ja, das ist so gruselig. Es ist so gruselig. Was hältst du denn von so Schutzgadgets? Das gibt es ja auch so K.O.-Tropfen-Armbänder, wo man dann irgendwie feststellen kann, ob irgendwie im Getränk was ist oder so. Was hältst du da davon?
Nichts.
Ja, warum nicht?
Also im Gegenteil. Ich finde das sogar teilweise eher schädlich. Also gerade bei den Armbändchen, weil die heißen Schutzarmband, bieten aber keinen Schutz. Und das finde ich sehr gefährlich, weil ich denke mir, es ist das kleinere Übel, wenn ich aufgeklärt bin und Bescheid weiß und irgendwo in meinem Hinterkopf einfach weiß, das kann passieren, ich bin irgendwie vorbereitet, als dass ich mich total sicher fühle und es nicht bin.
Ja.
Und das ist der eine Punkt, der mich sehr stört. Der weitere Punkt ist, dass das auch sich in Tests halt herausgestellt hat, dass das einfach gar nicht praktikabel ist. Dann steht auch zum Beispiel auf diesem Bändchen, das ist für 2 Getränke. Ja, das sind 2 Teststellen. Das ist aber nur dann für 2 Getränke, wenn du die auf Ex austrinkst. Weil du weißt ja nicht, wann dir die Tropfen reingetan werden. Wenn du jetzt, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in Bayern, wenn du dir ein Bier bestellst, das ist 1/2 Liter.
Ja.
Also da wirst du sehr oft absetzen und das Glas in der Hand halten. Das heißt, du musst ja vor jedem Mal neu trinken, testen. Und dann ist halt die Frage, ob du dann irgendwann hier so, wer war das, Wolfgang Petri mit seinen 1 Million Armbändchen am Arm?
Ja, genau.
So rumläufst und dann pro Abend, weiß ich nicht, 80 Euro ausgeben musst an einen Arm voll Armbändchen.
Ja.
Und da die auch über so Farbdinger funktionieren, hat man auch schon festgestellt, in dem Moment, wo du farbige Cocktails oder sowas trinkst, funktioniert es auch schon nicht mehr. Und ich habe ja vorher gesagt, K.O.-Tropfen ist ein Sammelbegriff, da fallen echt bis zu 100 Substanzen drunter. Das Bändchen testet eine. So.
Ah, ja. Also, welche testet
also
das
rein GBL und GHB.
Okay.
Mhm. Ja. Ja. Und das, was mich aber am allermeisten daran stört, ist die Verantwortungsverlagerung. Mhm. Also so oft ist es der Fall, dass sich das so anfühlt, als wären wir als Betroffene in einer Bringschuld und müssen selber dafür sorgen, nicht vergiftet und vergewaltigt zu werden. Mhm. Das ist falsch.
Ja, total.
Das ist tatsächlich nicht unsere Verantwortung. Mhm. Und die wird dir aber mit diesen ganzen Gadgets übertragen. Und wir gehen ja sogar so weit, dass wir nicht mal als Tipp geben, pass auf dein Glas auf, weil sogar da ist der Umkehrschluss dann, wenn dir das passiert, hast du halt nicht gut genug auf dein Glas aufgepasst. Und das hören Betroffene regelmäßig. Und das ist Victim Blaming. Ja. Und das ist nicht in Ordnung. Und ich sage ganz klar auch in den Schulklassen, also ich werde ja ganz oft von den Schulen auch eingeladen, so, also jetzt gar nicht in so einem Workshop-Kontext, sondern ich als Nina Fuchs gehe dann da eben hin, erzähle meine Geschichte, halte einen Vortrag immer. Zu K.O.-Tropfenprävention holen die mich.
Ja.
Und ich stelle mich da wirklich hin und sage, also die bittere Wahrheit ist, man kann sich nicht davor schützen. Mhm. Punkt. So. Und natürlich kann man das Risiko eindämmen. Ja. Also ich würde nicht Getränke von Fremden annehmen. Ich würde nicht das Glas in die Ecke stellen und eine halbe Stunde weggehen. Solche Sachen. Und im Endeffekt steht und fällt es damit, ob du nicht allein bist und Leute hast, die sich kümmern und eine Anschlussstraftat verhindern können. Mm. Und das ist auch meine Erfahrung in meiner Arbeit, dass ich die ganzen Geschichten im Zusammenhang mit K.O.-Tropfen wirklich in zwei Gruppen teilen kann. Die eine, wo die Person allein war und das so geändert hat wie bei mir oder noch deutlich schlimmer. Und die andere, wo die Person eben nicht allein war und FreundInnen hatte, die sich dann gekümmert haben und es dann bei der K.O.-Tropfenstraftat an sich geblieben ist und eben keine Vergewaltigung oder sowas dazugekommen ist.
Das heißt, der einzige Tipp, den man eigentlich geben kann, ist, achtet aufeinander, schaut aufeinander. Ja. Wenn es in so einem Party-Kontext ist, wenn es in einem privaten Kontext ist und der Ehemann ist oder irgendwie der beste Freund, dann kann man sowieso gar nicht sich schützen. So.
Richtig. Ja. Und dann kann man nur irgendwie hoffentlich es schaffen, dass man es irgendwann checkt und sich trennen kann.
Ja. Ja.
Aber ja, genau das ist das, wo auch immer meine Quintessenz ist. Der einzige wirkliche Tipp, den ich geben kann, passt gegenseitig aufeinander auf und lasst nie jemand allein, auch nicht auf der Privatparty, nicht im Club, nirgendwo. Ja, das ist der einzige Hebel, den man hat, um Schlimmeres zu verhindern.
Liebe Nina, ich habe jetzt meine Fragen alle gestellt. Gibt es noch irgendetwas, was dir noch wichtig ist, was ich jetzt nicht gefragt habe?
Also wir haben jetzt ja echt schon lang geredet.
Voll. Ich will ja nicht mal lange aufhalten, ja, weil falls es noch irgendwas gibt, dann kannst du es jetzt noch loswerden.
Du bist ein bisschen selber schuld, weil ich habe dich ja davor gefragt, wie lange dürfen wir reden? Und
ich habe gesagt,
jetzt
so viel
haben wir lang geredet.
Ja. Ja, das ist das Gute an Podcasts. Man kann so viel reden, wie man möchte, weil es gibt keine Sendeslots.
Und ich fand es echt total schön und ich fand es war eigentlich auch richtig schnell vergangen, die Zeit. Und
ja, voll.
Tatsächlich haben wir echt jetzt irgendwie so viele Bereiche irgendwie abgedeckt und im Moment fühlt es sich total rund an für mich. Und ich habe jetzt also gerade im Moment nicht irgendwie was im Kopf, wo ich sage, boah, das muss noch rein, weil ich glaube, wir haben super viele wichtige Sachen einfach angesprochen.
Magst du den Leuten noch sagen, wo sie dich im Internet finden, den Verein, wie sie euch supporten können, Links und Social-Media-Geschichten? Ich hau das dann eh alles in die Shownotes, aber jetzt mal vielleicht kurz sagen.
Ja, also Unterstützung können wir immer super gerne gebrauchen. Also wir sind echt noch, gerade was Finanzen angeht, sehr klein und noch nicht gut aufgestellt. Deswegen freuen wir uns sehr über neue Mitglieder. Man kann bei uns auch schon für irgendwie 3 Euro im Monat Mitglied werden, weil wir einfach wollten, dass es nicht an Geld scheitert. Und unsere Website ist ko-ev.de. Und bei Instagram sind wir ko-kein Opfer. Da muss ich gestehen, sind wir in letzter Zeit ein bisschen schlampig geworden, was regelmäßige Posts angeht, einfach aus Kapazitätenmangel. Aber wenn man da so ein bisschen durch den Feed geht, das sind super viele Infoposts zu diesen ganzen Themen, die wir jetzt auch angerissen haben. Also man findet da auch total viel, ja, Informationen, die einem Mehrwert bieten im Sinne von Aufklärung. Mhm. Und ja, wir freuen uns auch über jedes Follow bei Insta und über jedes Mitglied, jede Spende sowieso.
Super, ich werde das dann alles verlinken.
Danke.
Und vielen lieben Dank dir für dieses Gespräch. Danke auch für das Erzählen deiner Geschichte. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass du zu Gast warst bei Große Töchter. Dankeschön.
Ich habe zu danken. Ich fand es ein total schönes Gespräch. Habe mich da richtig wohl gefühlt und ja, freue mich total, dass wir es endlich hinbekommen haben. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Vielen lieben Dank, Nina, für das Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Alle relevanten Links, inklusive jenem zum Verein Kein Opfer und wie ihr Mitglied werden könnt und wie ihr spenden könnt, findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr auch alle Möglichkeiten, Große Töchter zu kontaktieren oder zu folgen auf Social Media. Und ihr findet den Link zum Steady-Account, wo ihr Große Töchter supporten könnt. Wenn euch diese Folge gefällt, dann teilt sie doch mit Freundinnen und Freunden, empfehlt den Podcast weiter und wenn er euch nicht gefällt, dann empfehlt ihn weiter an eine Person, die ihr nicht mögt. Win-win. Wir hören einander wieder in 2 Wochen und bis dahin nicht kleinkriegen lassen.